Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 14. August, ich bin Ilonka und es geht weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört und wir lesen natürlich wie immer aus der Übersetzung Neues Leben und die einzelnen Stellen gebe ich euch direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Nehemia Kapitel 7, Vers 61 bis Kapitel 9, Vers 21. Eine andere Gruppe kehrte zu dieser Zeit aus Tel-Melach, Tel-Harscha, Kerub-Adon und Immer zurück. Sie kannten ihre Sippe und ihre Abstammung nicht und konnten nicht angeben, ob sie aus Israel waren. Es waren 642 Nachkommen von Delaja, Tobia und Nekuda. Und von den Nachkommen der Priester? Die Nachkommen von Habaja, von Hakotz und von Barsilai. Letzterer hatte sich eine von den Töchtern Barsilais aus Gilead zur Frau genommen und wurde mit ihrem Namen gerufen. All diese suchten nach ihrer Eintragung in den Geschlechtsregistern. Die wurden nicht gefunden. Deshalb wurden sie vom Priesteramt ausgeschlossen. Der Statthalter befahl ihnen, nicht von den Opfergaben zu essen, bis ein Hoherpriester mit Hilfe der beiden Lose Urim und Tummim den Herrn darüber befragen konnte. Die gesamte Gemeinde zusammen zählte 42.360 Männer, außer ihren Sklaven und diesen Dienerinnen. Diese waren 7.337 und sie hatten 245 Sänger und Sängerinnen. Des Weiteren besaßen sie 736 Pferde, 245 Maultiere, 435 Kamele und 6.720 Esel. Einige Familienoberhäupter spendeten für die Aufbauarbeit. Der Statthalter stiftete der Schatzkammer 1000 Golddariken, 50 goldene Becken und 530 Gewänder für die Priester. Die anderen Oberhäupter stifteten der Schatzkammer insgesamt 20.000 Golddariken, etwa 2000 Minensilber und 67 Gewänder für die Priester. Die Priester, Leviten, Torhüter, Sänger, Tempeldiener und einige Leute aus dem Volk ließen sich in ihren Städten nieder. So wohnten alle Israeliten in ihren Städten. Als der 7. Monat herankam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Esra verliest das Gesetz. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des 7. Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer hölzernen Plattform, die eigens für diesen Zweck errichtet worden war. Zu seiner Rechten standen Matitja, Schema, Anaja, Uria, Hilkia und Maaseja. Zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Haschum, Hashbadana, Sechaja und Meschulam. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk. Als er sie öffnete, standen alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete Amen, Amen, und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Daraufhin belehrten die Leviten, Jeschua, Bani, Scherebja, Jamin, Akub, Shabbedai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan und Pelaja das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Und der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allem: Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Nehemia fuhr fort: Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die zu ihnen gesagt worden waren. Das Laubhüttenfest. Am zweiten Tag versammelten sich alle Familienoberhäupter und die Priester und Leviten bei Esra, um das Gesetz genauer zu studieren. Im Gesetz, das der Herr durch Mose gegeben hatte, fanden sie geschrieben, dass die Israeliten während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen und dies auch bekannt machen sollten. Daraufhin ließen sie in Jerusalem und in allen Städten der Israeliten ausrufen, geht hinaus auf die Berge und holt Zweige vom Olivenbaum und vom wilden Ölbaum, Myrten- und Palmenzweige und solche von anderen Laubbäumen, um daraus Laubhütten zu bauen, wie es das Gesetz vorschreibt. Da zogen die Menschen hinaus und holten Zweige und bauten daraus Laubhütten auf den Dächern ihrer Häuser, in ihren Höfen, in den Höfen des Hauses Gottes und auf den Plätzen vor dem Wassertor und dem Ephraimtor. Die ganze Versammlung, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, errichtete sich Laubhütten und wohnte darin. Dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes von Nun, nicht mehr getan bis zu diesem Tag. Überall herrschte große Freude. An jedem Tag des Festes, vom ersten bis zum letzten, wurde aus dem Gesetzbuch Gottes vorgelesen und sie feierten 7 Tage lang. Am 8. Tag schließlich hielten sie eine feierliche Versammlung, wie es das Gesetz vorschrieb. Das Volk bekennt seine Sünden. Am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten in grobes Tuch gekleidet und mit Asche auf dem Kopf und sie fasteten. Wer israelitischer Herkunft war, sonderte sich von allen Ausländern ab und bekannte seine Sünden und die Sünden seiner Vorfahren. 3 Stunden lang standen sie an ihren Plätzen und lasen im Gesetzbuch des Herrn ihres Gottes. 3 weitere Stunden lang bekannten sie ihre Sünden und beteten den Herrn ihren Gott an. Auf der Plattform für die Leviten standen Jeschua, Bani, Kadmiel, Shebania, Bunni, Sherebja, Bani und Kenani und riefen mit lauter Stimme den Herrn, ihren Gott, an. Dann riefen die Leviten Jeschua, Kadmiel, Bani, Hashabneja, Sherebja, Hodia, Shebania und Petachia: Steht auf und lobt den Herrn, euren Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Gepriesen sei dein herrlicher Name. Er ist größer, als wir es mit unserem Lobpreis ausdrücken können. Du allein bist der Herr. Du hast den Himmel gemacht, das Firmament und die Sterne, die Erde und alles, was auf ihr lebt, und das Meer und alles, was darin ist. Du hast ihnen allen das Leben geschenkt, und die himmlischen Heerscharen beten dich an. Du, Herr, bist der Gott, der sich Abram erwählt hat. Du hast ihn aus Ur in Chaldea herausgeführt und hast seinen Namen in Abraham geändert. Als er sich vor dir treu erwiesen hatte, hast du den Bund mit ihm geschlossen, ihm und seinen Nachkommen das Land der Kanaaniter, der Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Girgasiter zu geben. Und du hast getan, was du versprochen hast, denn du bleibst deinem Wort treu. Du hast das Leid unserer Vorfahren in Ägypten gesehen und ihre Schreie am Schilfmeer gehört. Zeichen und Wunder hast du am Pharao vollbracht, an seinen Dienern und an allen Bewohnern seines Landes, denn du wusstest, wie vermessen die Ägypter sie behandelten. Du hast deinen Namen bekannt gemacht, dein Ruhm hält noch heute an. Du hast das Meer vor unseren Vorfahren geteilt, wie auf trockenem Land konnten sie hindurchziehen. Ihre Verfolger hast du in die Tiefen des Meeres geworfen, sie versanken wie Steine in den gewaltigen Fluten. Bei Tag hast du unsere Vorfahren mit einer Wolkensäule geführt und bei Nacht mit einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu erhellen, auf dem sie gehen sollten. Du bist auf den Berg Sinai herabgekommen, hast vom Himmel aus mit ihnen gesprochen und ihnen klare Regeln, zuverlässige Weisungen und gute Vorschriften und Gebote gegeben. Du hast ihnen deinen heiligen Sabbat bekannt gemacht und ihnen durch deinen Diener Mose Gebote, Weisungen und Vorschriften gegeben. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, als sie hungrig waren, und Wasser aus dem Felsen quellen lassen, als sie Durst litten. Du hast ihnen befohlen, hinzugehen und das Land in Besitz zu nehmen, für das du deine Hand zum Schwur erhoben hast, dass du es ihnen geben wirst. Doch unsere Vorfahren wurden eigenmächtig und widerspenstig. Sie wollten deine Gebote nicht befolgen. Sie weigerten sich zu gehorchen und dachten nicht mehr an deine Wunder, die du an ihnen vollbracht hattest. Stattdessen lehnten sie sich auf und wählten einen Anführer, um in die Sklaverei in Ägypten zurückzukehren. Du bist ein Gott, der vergibt, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und voll beständiger Liebe. Du hast sie nicht verlassen, auch dann nicht, als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Schreckliche Lästerungen haben sie begangen. Du aber hast sie in deiner großen Barmherzigkeit nicht in der Wüste verlassen. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen, die sie am Tag auf dem Weg geleitete, noch die Feuersäule in der Nacht, die ihnen den Weg erleuchtete, auf dem sie gehen sollten. Du hast deinen guten Geist gesandt, um sie zu unterweisen, hast ihnen dein Brot vom Himmel nicht vorenthalten und ihnen weiter Wasser geschenkt, damit sie ihren Durst löschen konnten. 40 Jahre lang hast du sie in der Wüste versorgt und nie hat es ihnen an etwas gemangelt. Ihre Kleider verschlissen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 14, die Verse 1 bis 25. Die verschiedenen Gaben. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Denn wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu reden, aber noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Denn die Gabe der Prophetie ist wichtiger und nützlicher als das Reden in Sprachen, es sei denn, jemand erklärt den anderen, was es bedeutet, damit die ganze Gemeinde dadurch ermutigt wird. Liebe Brüder, wenn ich käme und in einer anderen Sprache zu euch redete, was würde euch das nützen? Wenn ich für euch jedoch eine Offenbarung oder eine besondere Erkenntnis oder eine Prophetie oder eine Lehre hätte, dann würde euch das helfen. Selbst leblose Dinge wie eine Flöte oder eine Harfe sind ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, eine verständliche Sprache zu sprechen. Denn wenn die Töne nicht klar gespielt werden, erkennt niemand die Melodie. Wenn der Trompeter kein klares Signal bläst, woher sollen die Soldaten dann wissen, dass sie sich auf die Schlacht vorbereiten sollen? Das gilt auch für euch. Wenn ihr in einer Sprache zu Menschen redet, die sie nicht verstehen, woher sollen sie dann wissen, was ihr meint? Ihr könntet genauso gut in den Wind reden. Es gibt so viele verschiedene Sprachen auf der Welt und sie alle dienen denen, die sie verstehen, zur Verständigung. Mir aber sagen sie nichts. Somit verstehe ich die Menschen, die diese Sprachen sprechen, nicht und sie verstehen mich nicht. Da ihr so sehr auf geistliche Gaben bedacht seid, bittet Gott um solche Gaben, die der ganzen Gemeinde von Nutzen sind. Deshalb sollten alle, die die Gabe haben, in anderen Sprachen zu reden, auch um die Gabe der Auslegung bitten, damit sie den Leuten erklären können, was gesagt wurde. Denn wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist, aber ich verstehe nicht, was ich rede. Was soll ich also tun? Ich werde beides tun. Ich werde im Geist beten und ich werde in Worten beten, die ich verstehe. Ich werde im Geist singen und ich werde in Worten singen, die ich verstehe. Denn wenn du Gott nur im Geist lobst, wie sollen da die anderen, die dich nicht verstehen, Gott mit dir zusammen loben? Wie können sie gemeinsam mit dir danken, wenn sie deine Worte nicht verstehen? Du dankst zwar mit schönen Worten, aber der andere wird dadurch nicht gestärkt. Ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle, aber in einer Gemeindeversammlung spreche ich lieber 5 verständliche Worte, die anderen helfen, als 10.000 Worte in einer anderen Sprache. Liebe Brüder, seid nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu verstehen. Seid unschuldig wie kleine Kinder, wenn es um das Böse geht. Aber im Verstehen dieser Dinge sollt ihr reif und erwachsen sein. In der Schrift heißt es, ich werde durch andere Sprachen und durch die Lippen Fremder zu meinem Volk sprechen, doch selbst dann werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Ihr seht also, dass das Reden in anderen Sprachen ein Zeichen nicht für Gläubige, sondern für Ungläubige ist. Die Prophetie dagegen dient den Gläubigen und nicht den Ungläubigen. Wenn nun Ungläubige oder Menschen, die nichts davon verstehen, in eure Versammlungen kommen und alle reden in einer anderen Sprache, werden sie euch nicht für verrückt halten? Wenn ihr jedoch alle prophetisch redet und irgendein Ungläubiger oder Fremder kommt herein, dann wird er von seiner Schuld überzeugt und durch das, was ihr sagt, überführt. Während er zuhört, werden seine geheimen Gedanken offenbar und er wird auf seine Knie fallen und Gott anbeten und sagen: Gott ist wirklich hier unter euch. Psalm 33, die Verse 12 bis 22. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist und das er sich zu seinem Eigentum erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschen, von seinem Thron aus sieht er jeden Einzelnen. Er hat ihre Herzen gemacht und weiß um alles, was sie tun. Ein König siegt nicht durch die Größe seines Heeres. Ein starker Krieger befreit sich nicht durch seine große Kraft. Selbst dein Pferd kann dir nicht den Sieg verschaffen, mit all seiner unbändigen Kraft kann es dir nicht helfen. Der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem Tod und erhält sie in der Hungersnot am Leben. Wir vertrauen auf den Herrn, denn nur er allein kann uns helfen und uns wie ein Schild beschützen. Von Herzen freuen wir uns über ihn und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Herr, lass uns deine Gnade erfahren, denn du allein bist unsere Hoffnung. Sprüche 21, die Verse 11 und 12. Ein Unerfahrener lernt nur, wenn er sieht, wie die Spötter bestraft werden. Ein Weiser lernt aus Belehrung. Der gerechte Gott weiß, was in den Häusern der Gottlosen vor sich geht. Er wird die Gottlosen ins Verderben stürzen. Das war die Bibellese für heute. Die Losung steht heute in Psalm 119, Vers 52. Herr, wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, so werde ich getröstet. Und aus 1. Johannes 1, Vers 2. Das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Samstag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch morgen wieder rein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und zuhört. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.